Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Montag, der 18. Oktober, Zeit fürs Rabe Info, heute mit folgenden Themen. Hunger in Indien im Land der großen Ungleichheit. Kopf der Woche, Juri Steiner über Ausstellungen und Museen. Am Mik Chain Makai, schön seid ihr dabei.
Rabe Info, 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten. Im japanischen Nagoya hat die 10. UNO-Konferenz zur biologischen Vielfalt begonnen. Ziel des Treffens ist ein verbindliches Protokoll gegen die Biopiraterie. Mit dem sogenannten ABS-Protokoll soll künftig der Erlös aus biologischen Wirkstoffen gerecht verteilt werden. Demnach müssten etwa Pharmakonzerne, die Arzneien aus tropischen Pflanzen gewinnen, der Bevölkerung des Ursprungslandes der Pflanze einen Teil des Profits abgeben. Besonders die Entwicklungsländer sprechen dem ABS-Protokoll eine große Bedeutung zu. Für sie könnte diese Vereinbarung die Chance auf einen vertraglich geregelten Technologietransfer oder zusätzliche Zahlungen aus den Industrieländern sein. Auf der zweiwöchigen Konferenz treffen sich mehr als 190 Vertragsstaaten, darunter die Schweiz. Als einziger Industriestaat lehnen die USA die Konvention ab. Bei den exiltibetischen Wahlen in Kathmandu hat die nepalesische Polizei Anfang Monat Wahlurnen mit mehreren tausenden Stimmzetteln gewaltsam beschlagnahmt. Das schreibt die Gesellschaft für bedrohte Völker, GfBV, in einer Mitteilung. Die GfBV sowie die Parlamentarische Gruppe für Tibet und die tibetischen Organisationen in der Schweiz seien äußerst besorgt über diesen gewaltsamen Eingriff in die demokratischen Wahlen der tibetischen Exilgemeinschaft. Deshalb haben sie einen Brief an Bundesrätin Galmire geschrieben. In diesem fordern sie die Schweizer Regierung auf, sich für die Aushändigung der Wahlurnen und die Aufnahme von tibetischen Flüchtlingen in Nepal einzusetzen. Die tibetische Exilgemeinschaft in Nepal zählt aktuell rund 20.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Militärjunta in Burma will zu den geplanten Wahlen keine auswärtigen Beobachter und internationale Medienvertreter zulassen. In Burma ansässige ausländische Diplomaten und Mitarbeiter von UNO-Organisationen dürften die Wahlen aber beobachten. Da die Diplomaten, Zitat, Repräsentanten ihrer Länder seien, sei es nicht notwendig, anderen Ländern zu erlauben, separat zu beobachten, das sagte der Leiter der Wahlkommission gegenüber den Medien. Anfang November sollen in Burma die ersten Parlamentswahlen seit 2 Jahrzehnten stattfinden. Die Wahlen werden vom Ausland als Farce kritisiert, weil die unter Hausarrest stehende Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi nicht kandidieren darf. Die philippinische Insel Luzon ist von einem enorm starken Taifun bedroht. Laut Behördenangaben wurden mehr als 3000 Menschen aus küstennahen Gemeinden in Sicherheit gebracht. Über dem Nordteil der Insel gingen bereits heftige Regenfälle nieder. Es tobte ein starker Wind. Die Behörden rechnen damit, dass riesige Wellen auf die Nordküste prallen werden. Der Taifun erreichte Spitzengeschwindigkeiten von 350 Stundenkilometern, berichtete der US-Fernsehsender CNN unter Berufung auf das Taifunwarnzentrum. Der Taifun ist für die sturmerprobten Philippinen der stärkste Taifun seit langem. Der Blick aufs Wetter. Heute bleibt es trocken. Bei Temperaturen zwischen 4 und 9 Grad gibt es am Nachmittag einige Aufhellungen. Morgen wird es neblig und bei bis zu 11 Grad geht ein auffrischender Wind. Gegen Abend kommt der Regen zurück. Der Mittwoch zeigt sich dann trüb und nass bei um die 7 Grad und am Mittwochabend sinkt die Schneefallgrenze auf 700 Meter. Am Donnerstagmorgen wird Schnee bis auf 500 Meter erwartet. Am Nachmittag steigen die Temperaturen auf maximal 5 Grad an.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das Recht auf Nahrung ist ein Menschenrecht, eines der Menschenrechte, das sich nicht für alle Menschen erfüllt. Diese Woche beschäftigen wir uns im Rabe Info mit dem Thema Nahrung und Hunger. Heute blicken wir nach Indien, wo fast jedes zweite Kind unterernährt ist. Das Rabe Info wollte wissen, was Hunger in Indien bedeutet und weshalb das Land so stark von Hunger und Armut betroffen ist.
Die Gesellschaft in Indien ist geprägt von einer großen Ungleichheit. Auf der einen Seite verzeichnet das Land ein Wirtschaftswachstum von über 8%, auf der anderen Seite leben 400 Millionen Menschen unter der Armutsgrenze. Dazu Christian Gemperle, Landesdelegierter für Indien vom Hilfswerk Terdesom.
Das bedeutet, dass die Schere sehr groß ist und dementsprechend oftmals die Ressourcen fehlen. Zudem hat in den letzten Jahren ein stetiges Ansteigen der Preise der Nahrungsmittel zusätzlich dafür gesorgt, dass viele Grundnahrungsmittel für die Ärmsten der Armen nicht mehr zur Verfügung stehen. Die indische Gesellschaft war schon länger von Ungleichheit geprägt. Ungleichheit per se ist in den letzten 25 Jahren nicht gestiegen, aber auch nicht gefallen.
In dieser ungleichen indischen Gesellschaft ist fast jedes zweite Kind unterernährt. Und das trotz Programmen der Regierung, die versuchen, gegen Unterernährung anzukämpfen, erklärt Christian Gemperle.
Es gibt verschiedene Programme. Ein Programm ist ein Programm für Kinder, ein Programm, das dafür kreiert worden ist, auch gegen Unterernährung in Kindern anzukämpfen. Das heißt beispielsweise, dass die Kinder regelmäßig gewogen werden und Nahrungsmittelrationen verteilt werden. Das Problem ist, dass die Programme oftmals nur halb oder gar nicht implementiert werden.
Das heißt, es sei schwierig, die Programme überhaupt zu den betroffenen Menschen zu bringen und umzusetzen. Da kämen die Nichtregierungsorganisationen ins Spiel. Sie versuchten in Zusammenarbeit mit der indischen Regierung die Hilfsprogramme auch wirklich umzusetzen. Das Hilfswerk Terdesom arbeitet derzeit an einem neuen Programm gegen Unterernährung im Gangesdelta.
Wir arbeiten zusammen mit unseren Partnerorganisationen, die in den Dörfern Gesundheitsarbeiter haben, die schwangeren Frauen und die jungen Mütter besuchen und verschiedene präventive Massnahmen gegen die Unterernährung propagieren. Das ist beispielsweise das exklusive Stillen bis 6 Monate, verschiedene Hygienemaßnahmen, das Impfen der Kinder, die schwangeren Fürsorger und so weiter. Also verschiedene Maßnahmen, die präventiv wirken, um zu verhindern, dass die Kinder unterernährt werden.
Außerdem will Terdesom in Indien ein Ernährungszentrum aufbauen, um dort schwerst unterernährte Kinder zu behandeln.
95,6 Rabe Info.
Sie hören das Rabe Info vom Montag, 18. Oktober. Und Montag heißt auch Kopf der Woche Tag. Unser Kopf der Woche ist heute Juri Steiner. Vor 4 Jahren wurde der damals 37-jährige Kunsthistoriker zum Direktor des Zentrums Paul Klee gewählt. Auf Ende März tritt er nun zurück. Bekannt wurde Juri Steiner als Chef der mobilen jurassischen Arteplage an der Expo 02. Regelmäßig zu sehen ist er im Moment als Literaturkritiker in der Fernsehsendung Literaturclub. Michael Spahr hat sich anlässlich der Eröffnung der Ausstellung Lust und Laster mit Juri Steiner getroffen.
Die Amschi, also die Arteplage Mobile du Jura, war während der Expo 02 ein wenig das Piratenschiff der Schweizer Kultur- und Polizszene. Der Kapitän hieß Juri Steiner. In 7 Kapiteln hat er damals versucht, die Schweiz zu deuten. 7 Bundesräte unterhielten sich in der Reihe die 7 Weisen mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Kultur. Lust und Laster, die 7 Todsünden, heißt die aktuelle Ausstellung im Zentrum Paul Klee. Die Symbolzahl 7 ist geblieben. Die Leitung einer Berner Kulturinstitution ist für Juri Steiner aber eine ganz andere Herausforderung als die Expo 02.
Nelly Wenger, unsere Generaldirektorin, hat es immer sehr schön formuliert. Sie hat gesagt, die Expo sei ein Kommando. Also das muss man sich wirklich in diesen militärischen Dimensionen vorstellen. Das heißt, wir wussten 15. Mai 2002 ist Eröffnung und dann muss dein Projekt, wofür du verantwortlich bist, muss parat sein, muss laufen, muss funktionieren, das Publikum begrüßen können. Und wie du dahin kommst, ist eigentlich egal, du musst es einfach aushalten, hinarbeiten. Und wenn du es nicht schaffst, quasi Rübe ab. Das war so ein bisschen die Grundvoraussetzung an der Expo. Und das war vielleicht wirklich meine Grundausbildung, diese Art von Projektarbeit, Projektverantwortlichkeit auf diesen kurzen Moment hin, auch das war ja nur ein Dreivierteljahr, hinzuarbeiten, das Totale zu geben und dann wieder etwas Neues zu machen. Und das Zentrum Paul-Klee ist eine Institution, ist also kein Kommando quasi. Und wie kann man diese genetische Struktur einer Institution mit der Lebendigkeit eines Projekts verbinden? Also dass man einer Institution Projekte gibt und nicht einfach nur den langen, großen Spannungsbogen, sondern auch den kurzen, die kurze Frequenz, eine Dramaturgie gibt, die auch im langen Spannungsbogen funktioniert. Das war mein großes Interesse.
Juri Steiner und sein Kuratorenteam haben diese Ideen in den letzten Jahren auch tatkräftig umgesetzt. Sie haben in Ausstellungen das Werk von Paul-Klee im Zusammenhang mit der zeitgenössischen Kunst aus dem Nahen Osten gebracht. Sie haben im Sommer dieses Jahres Klee auf Augenhöhe mit Picasso gestellt. Besonders berührt hat Juri Steiner die Ausstellung «Lost Paradise – Der Blick des Engels».
Ausgehend vom Angelus Novus, diesem ganz berühmten Engelsbild, das im Israel Nationalmuseum ist, und von dem Laszlo Glosser, der große Klee-Spezialist, der jetzt etwa 80 ist, immer sagt, es sei der rührende Hirsch der Linken, also sein Emblem des Friedens, die Mona Lisa für den Staat Israel, weil dieser Engel schaut auf die Katastrophen des 20. Jahrhunderts und sieht eigentlich alles passieren schon und hat wie eine Vision. Und Walter Benjamin schreibt das in seinen Texten ganz präzise. Und diese Interpretation von Klee, die wenig mit Klee zu tun hat, das in eine Ausstellung à la Benjamin, in einen dunklen Kinoraum gewissermaßen einzubauen und einfach Katastrophe an Katastrophe dieses 20. Jahrhunderts zu zeigen, war eine unglaublich spannende Arbeit. Und dann zu sehen, fast die Erschütterung der Besucher, als der Engel hier war, 6 Tage und Nächte war das Haus offen, 24 Stunden. Und zu sehen, wie alte Leute, junge Leute kamen und sich diesen Engel anschauten. Wir haben also eine alte Frau, weiß ich, nachts um 2 vor diesem Engel, die geweint hat vor Ergriffenheit. Aber auch plötzlich waren sie da vom antifaschistischen Spaziergang. Unser Sicherheitsdienst hat Panik bekommen, hat gedacht, jetzt kommen die uns die Ausstellung zusammenschlagen oder was weiß ich. Nein, das war eine Gruppe von 20 Leuten, die kamen mit einem Angelus Novus-Bild, die wollten das vorbeibringen und wir sind zusammen 2-3 Stunden durch die Ausstellung. Das war super, es war nichts passiert, es war hochinteressant und spannend. Und wir hatten in dieser Nacht den israelischen Botschafter mit seiner ganzen Botschaftsmitarbeiter-Crew im Haus. Wir hatten einen antizionistischen israelischen Filmemacher zum gleichen Moment. Der wollte dann den Botschafter an die Gurgel und so weiter. Das war wirklich etwas, ein Kulturanlass, wo sich ganz, ganz verschiedene Menschen getroffen haben zu einem ganz intensiven Erlebnis, das sie so schnell nicht vergessen. Und die Einmaligkeit war gegeben, dass dieser Engel, der nie ausgeliehen wird, aus Israel da war und dieses Momentum geschaffen hat, dass man das dann erlebt oder sonst nie mehr. Und das hat für mich schon so wirklich so ein Maximum.
Einfach war es nicht, das Zentrum Paul-Klee zu leiten. Die Zahlen sahen nicht rosig aus, als Juri Steiner den Job 2006 übernahm. 2010 schreibt das Zentrum schwarze Zahlen. Ein guter Moment für Juri Steiner, Bern zu verlassen. Die Zukunft des Zentrums liegt einerseits in einer engeren Zusammenarbeit mit dem Berner Kunstmuseum, eventuell sogar in einer Fusion der beiden Institutionen, andererseits auch in Kooperationen über die Landesgrenzen hinaus.
Wir haben jetzt eine Ausstellung Franz Marc und Klee, die im Januar kommen wird, wo wir mit 2 deutschen Museen gearbeitet haben. Wir haben eine große Auslandstournee in Japan, wo wir mit Museen zusammenarbeiten. Die große Ausstellung nächstes Jahr, Cobra und Klee, die skandinavischen Wilden der Nachkriegszeit, machen wir mit Dänemark und Holland zusammen, mit 2 Stationen, 2011 mit Straßburg zusammen. Also wir sind eigentlich, machen keine große Ausstellung mehr, nur alleine, wenn es geht. Und das ist natürlich ein Kostenfaktor, aber gibt auch Resonanz und eine größere Plattform. Also das ist ganz wichtig, das wird in den nächsten 3 Jahren sicher so sein, wird auch immer bedeutungsvoller sein, weil man sonst wichtige, bedeutende Konzepte gar nicht mehr realisieren kann als im Alleingang. Das Kunstmuseum ist ja jetzt schon eigentlich unser wichtigster Partner vor Ort und eigentlich ist es die Chance, dass wenn wir diese beiden Sammlungen, diese wunderbaren Sammlungen des Kunstmuseums Berns und des Zentrum Paclet miteinander bewirtschaften könnten, also auch im Austausch mit der Welt zusammen auftreten könnten, hätten wir eine ganz andere Kraft, Ausstrahlung. Wenn wir Themen zusammen behandeln können, haben wir eine ganz andere Kraft, auch fürs Publikum attraktiv zu sein. Nicht jetzt nur für die Berner, sondern auch die Zürcher und die Westschweizer, dass man sagt, es lohnt sich, nach Bern zu gehen. Das ist aber auch wichtig, was im Historischen Museum ist, was in der Kunsthalle ist, was im Kommunikationsmuseum ist, dass wir diese Clusters haben. Aber die Institutionen Kunstmuseum und Zentrum Paclet haben historische Wurzeln zusammen, haben zusammen Sammlungsstärke, haben einen ähnlichen Auftrag, wir sind auch ähnlich subventioniert oder gleich in den Finanzen. Und ich denke, wie man dem auch immer sagt, welche juristische Form das immer tragen würde, solch eine Zusammenarbeit, ob das Fusion heißt, ob es eine Holding ist, ich habe keine Ahnung. Aber dass man ausstellungsplanerisch, museumspolitisch, sicher enger zusammenarbeiten, wenn man wirklich zusammenarbeiten kann, dass man zu großen Themen miteinander Ausstellungsblöcke macht. Also mein Lieblingsbeispiel ist, wir hätten jetzt Andy Warhol. Wir könnten eine große Andy Warhol-Ausstellung machen, die könnte an der Hodlerstraße sein oder bei uns. Man könnte dazu Klee und Andy Warhol machen, weil Andy Warhol, der junge Grafiker, sich unglaublich mit Klee auseinandergesetzt hat. Und man könnte noch eine Ausstellung machen, Pop Art und Kunst im 21. Jahrhundert. Vielleicht im Kunstmuseum, wo die zeitgenössische Kunst zusammen. Dann hätte man 3 Ausstellungen oder 4 Ausstellungen zu einem Themenblock. Und da könnten sie also kommen, ein Wochenende Bern und sich wirklich die ganze Pop Art reinziehen.
Visionen für das Zentrum Paul Klee hat Juri Steiner entwickelt. Wie geht es aber für ihn persönlich weiter? Lässt er sich vom aktuellen Ausstellungstitel Lust und Laster inspirieren?
Das ist nicht so einfach zu sagen, weil ich habe, glaube ich, einen relativ großen Spieltrieb. Also ich denke, es wird dann schon wieder etwas kommen. Aber ganz wichtig ist, also in der Zwischenzeit bin ich Vater geworden. Meine Frau macht ihre Diss jetzt fertig im Winter und kann zu neuen Ufern aufbrechen. Also vielleicht ist das auch das Ausland. Vielleicht bekommt sie eine Stelle irgendwo und dann reise ich mit. Also vielleicht habe ich ein bisschen mehr Zeit für unsere Tochter. Aber das wäre eigentlich so, die Lüste würde mich dahin treiben, mal die privaten Lüste und die professionellen. Da werden wir sehen, was passiert.
Das sagt Juri Steiner, der seit 4 Jahren das Zentrum Paul Klee leitet und nächsten Frühling von dieser Aufgabe zurücktritt.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Und das war das Rabe Info vom Montag, 18. Oktober. In der Redaktion waren Michael Spahr und Cheyenne Mackay. Das Rabe Info gibt es als Podcast auf rabe.ch und die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie morgen wieder um 11 Uhr hier auf diesem Sender. Ich sage Sie Tschüss und habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.